Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge Race Talk. Heute zu Gast eine Audi-Legende, möchte ich sagen, mit 5 Siegen in Le Mans, mit 4 Siegen auf dem berühmten Sebring. Ja, das ist Frank Bieler natürlich und ebenfalls Vorstandsmitglied im Bieler Racing Team. Jan-Erik Hoffert, grüße euch beide.
Hallo, guten Abend.
Ja, hi.
Ja, eben schon angekündigt, Bieler Racing heute zu Gast. Bieler Racing seit kurzem ein eingetragener Verein, aber das Team hat eigentlich schon eine sehr, sehr große Historie im Sim-Racing, muss man sagen. Und auch die Kombination mit Frank Bieler hat schon eine sehr, sehr lange Historie. Und angefangen hat das Ganze, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mit MSP Drivers Home.
Genau.
Ja, genau. Ja, korrekt. Wir waren eigentlich eine Riesen-Community, sage ich mal, eben mit MSP Drivers Home. Ich bin irgendwo, ja, so mittendrin irgendwann mal dazugekommen vor circa 3-4 Jahren. Die Sache war recht groß. Die Sache war auch gut, hat Spaß gemacht. Das war grundsätzlich, sage ich mal, alles okay. Aber es, wie es immer so ist, wenn irgendwas, ja, sehr lange irgendwie so vor sich dahin läuft, ja, gibt's vielleicht den einen oder anderen, der sich das ein oder andere ein bisschen anders vorstellt. Und ja, das war halt eine Geschichte, die dann irgendwann aufkam. Und da gab es dann halt, sage ich mal, eine gute Handvoll, vielleicht waren es auch 2 Hände voll, von Mitgliedern, die eben die Idee hatten, da die Sache ein bisschen anders aufzuziehen. Also wir haben damals davon gesprochen, es ein bisschen professioneller aufzuziehen. Ich möchte jetzt MSP nicht unterstellen, dass sie das nicht professionell machen, aber wir hatten halt da hier und da ein bisschen andere Ansichten. Und das war dann auch ein Prozess, der sich ja eigentlich so, sagen wir, wenn ich falsch liege, Ecki, aber ich denke mal so über 2-3 Monate hat sich der hinweggezogen. Und ich muss sagen, wir hatten eigentlich auch vor, es gab da verschiedene Varianten und eine war sicherlich auch irgendwie, das nicht auseinanderzureißen, aber da ist man dann irgendwie auch auf taube Ohren gestoßen und wir waren dann halt, oder ja, einige Leute waren halt der Meinung, nee, dann müssen wir, dann sollten wir den Schritt gehen. Und ja, den sind wir lang gegangen. Ja, und dann gab es eben, wie gesagt, ich glaube, wir waren so circa 10 Leute, die dann gesagt haben, wir machen das, wir trennen uns da und machen da unser eigenes Ding. Und ja, dadurch ist dann eben Bieler Racing entstanden.
Ja, mit dem Zwischenstopp noch mit Phoenix Racing, das war ja auch noch dazwischen.
Das war das, ja, das okay, da habe ich jetzt mit zu MSP gezählt, ja, weil das war noch eine Geschichte, die halt mit MSP dann entstanden ist, als dann Phoenix mit eingestiegen ist. Und das ist richtig, wobei das eben unter Phoenix Racing, sage ich mal, oder Phoenix Esports, ich weiß gar nicht, ob sie den Namen dann hinterher angenommen haben, ich glaube, zu unserer Zeit hieß es dann noch Phoenix Racing, die haben auf jeden Fall, ja, war das, sagen wir mal, die Kerntruppe, die eben vorher auch MSP Drivers Home jahrelang gemacht hat oder da eben unterwegs war als MSP Drivers Home, dann Phoenix und wie gesagt, dann kam unsere Abspaltung und da ist dann eben Bieler Racing entstanden, ja.
Ja, du bist ja schon sehr, sehr lange auch mit dabei, wie man gerade da heraushört, Frank. Hast auch schon das ein oder andere Interview gegeben zum Thema Sim Racing und Real Racing. Und ja, was liegt näher? Ich glaube, das ist so die Frage, die immer kommen muss. Was ist für dich so der Mehrwert in dem ganzen Thema Simracing und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial, beziehungsweise was sagst du, da hat vielleicht Simracing einen Vorteil gegenüber dem klassischen Motorsport?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt mal sagen würde, das Einzige, was halt fehlt, sind die ist die physische Anstrengung, sage ich mal. Ja, also du kannst es nicht, also meiner Meinung nach kann man es eben nicht vergleichen mit einem DTM-Auto, mit einem LMP oder mit einem Formel 1. Da sind die Kräfte höher. Ich meine, du kannst jetzt dein Force Feedback hochdrehen wie Nox. Man bricht ja die Arme, wenn du in die Leitplanke fliegst. Und aber nichtsdestotrotz, die G-Kräfte und die kriegst du halt nicht zusammen. Ist ja logisch, ja. Mhm. Aber die Anforderungen, die es sonst so ans Fahren hat, sind meiner Meinung nach identisch. Ich sag mal, es gibt sicherlich bei der Simulation hier und da Geschichten, was das Setup angeht, wo man jetzt vielleicht als jemand, der Leben lang 1:1 gefahren ist, sage ich mal, Dinge, wo man sagt, ach, die kannst du im echten Leben nicht machen, ja, die funktionieren nicht. Ne? Die funktionieren aber im Simracing. Das spielt aber keine große Rolle, sage ich mal, weil am Ende ist es so, ob du in einem richtigen Rennwagen sitzt oder ob du im Simulator sitzt, du musst schauen, was brauche ich oder was braucht das Auto, was brauche ich vom Setup her, um mit dem Fahrzeug schneller zu werden. Ja? Mhm. Und wenn das eben, keine Ahnung, beim Rennauto, beim LMP, was auch immer, hinten Toe-In ist, dann ist es eben Toe-In. Wenn es in der Simulation dann eher Toe-Out ist oder was auch immer, dann ist es halt so. Ja? Mhm. Und wie gesagt, das sind dann hier und da Dinge, die kannst du nicht 1:1 vom Rennfahrzeug in die Simulation übernehmen. Aber der Trick ist halt daran, sowohl im echten Rennauto als auch in der Simulation Mittel und Wege zu finden, wie ein Fahrzeug schnell wird. Ja, also von daher sind die Anforderungen diesbezüglich ähnlich. Und ja gut, Fahrtechnik hin und her, Linie und so weiter und so fort, ich glaube, brauche ich nicht groß erklären. Da wissen wir alle, das ist genauso. Ja, du musst schauen, wie komme ich halt schnellstmöglich, sage ich mal, um den Kurs rum. Ja, und wie kriege ich gute Rundenzeiten zustande? Und dann hast du auch, in einem Sprintrennen ist halt so, da muss es, keine Ahnung, je nachdem, wo und was du fährst, da muss es halt über 40 Minuten oder über eine Stunde gut gehen und du musst der Reifen einteilen eventuell. Und wenn du Langstreckenrennen fährst, dann muss es halt über 6 oder 12 oder 24 Stunden gut passen und du musst dir die ganze Geschichte immer gut einteilen in deinen Stints. Also von daher Anforderungen, muss ich sagen, sehr, sehr ähnlich. Deswegen macht es mir ja auch so viel Spaß. Ja. Der große Vorteil beim Simracing ist halt, wenn es mal kracht, drückst du Reset oder Rejoin oder was auch immer und du stehst wieder auf der Strecke, passiert das in echt. Schrauben die Jungs erst mal eine Nacht lang. Das ist sicherlich ein Unterschied. Nein, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, die Anforderungen sind sehr, sehr ähnlich. Ich bin auch davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele Simracer gibt, die auch in einem Rennfahrzeug eine gute Figur machen würden. Mhm. Sicherlich immer mit einer gewissen Eingewöhnungszeit, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe hier und da gerne mal so irgendwie gesagt, ich meine, meine Zeit ist jetzt schon ewig lange her, aber selbst wenn wir da jetzt 20 Jahre zurückgehen, dann, beziehungsweise auch in der heutigen Zeit noch, wenn du 10 Top-Kartfahrer hast, 10 Top-Kartfahrer, ja, auf top-deutschem Niveau oder meinetwegen auch internationales Niveau, Top-Fahrer im Kart, dann kannst du davon ausgehen, dass 8 oder 9 den Schritt in den Automobilsport schaffen können. Ja. Mhm. Es gab immer mal wieder den einen oder anderen, also eben diese vielleicht im Kart vielleicht diese 10% oder 15, die aus welchen Gründen auch immer sich dann im Auto nicht wohlgefühlt haben, ja, und da damit nicht klar kamen. Aber 8 bis 9, wie gesagt, würde ich sagen, schaffen das. Ich würde beim Simracing würde ich jetzt vielleicht nicht von 8 bis 9 reden, aber da würde ich von 60-70% reden, wo ich mir das absolut vorstellen könnte, dass die nach einer gewissen Eingewöhnungszeit das auch auf die Reihe kriegen. Ja, überhaupt keine Frage. Eben weil dieses Training, Reflexe und so weiter und so weiter und so fort, das ist da einfach auch gegeben. Da musst du gut sein. Und wie gesagt, ich denke, dass man das umsetzen kann. Ja, die Prozentzahl, wie gesagt, glaube ich, ist nicht ganz so hoch, wie das vielleicht dann im Kartsport wäre, aber ähnlich. Ja, und ja, das zeigt eigentlich, dass man die Sache auch ernst nehmen kann und ernst nehmen muss. Und außerdem sehen wir ja in allen möglichen Bereichen, dass immer wieder Leute oder Fahrer aus dem Simsport halt dann auch den Schritt machen oder vielleicht im Simulator für irgendwelche Rennteams dann andere Abstimmungsarbeiten oder was auch immer machen und. Also da gibt es schon richtig viele, viele Parallelen und viele Dinge kann man umsetzen.
Ja, diese Simulationen fahren für reale Teams, diese Abstimmungsthemen, ist ja auch viel mehr präsent, als viele glauben, meine ich. Also, dass wirklich Autos gegengecheckt werden im Simulator, also jetzt bei zum Beispiel in der Formel 1, wo dann der Gegencheck stattfindet und geguckt wird, okay, wo könnten wir noch was machen und das Ganze wieder dann nach der Nacht rübergeschickt wird oder nach der Pause und dann wird gegengecheckt, ob es tatsächlich besser ist. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass da doch so eine enge Verknüpfung mittlerweile ist. Auch wenn es was anderes ist als jetzt die Simulatoren, die wir haben.
Ja, aber absolut. Also selbst, also auch bei Audi haben wir das ja. Ja, also es ist schon so, dass man da testet und Dinge, die man da rausfährt, fährt man dann im richtigen Auto gegen und auch an Rennwochenenden oder so ist das eine Sache, die eine Rolle spielt. Ne? Überhaupt keine Frage. Also ich weiß, dass bei uns zum Beispiel eben Ben Trelloyer, der ja auch dreimal Le Mans gewonnen hat mit Audi, dann nach meiner Zeit, sage ich mal, der war dann schon im Hybrid mit dabei. Mhm. Der macht sehr viel Prüfstand, also beziehungsweise Simulation, Abstimmungsfahrten und so weiter in Ingolstadt. Ne? Also das ist eine Geschichte, die jetzt nicht nur bei den Top Formel 1 Teams sicherlich eine Rolle spielt, sondern auch immer mehr bei anderen Teams. Natürlich sind das andere Simulatoren, spielt man sicherlich in einer anderen Preisliga dann auch. Ja. Aber wichtig ist ja, am Ende sitzt er auch vor einem Bildschirm, sage ich mal, ja, oder ja, und fährt eine Simulation. Und das ist ähnlich mit dem, was wir eben, was wir hier eben haben. Also spielt eine große Rolle.
Ja. Jan, kommen wir mal kurz zu dir. Jan oder Jan-Erik oder
wie? Jan-Erik,
perfekt. Wie ist das für dich? Du bist ja schon ganz, ganz lange dabei. Wie war das für dich, Frank Bieler im Team zu haben und zu wissen, du hast da jemanden beiseite, der schon sehr, sehr viel Erfahrung hat? Kann man da viel lernen? Gerade auch noch zu Anfangszeiten, will ich mal sagen. Und dann gab es ja diese legendäre Erwähnung, will ich sie mal nennen, bei Eurosport. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Wo sich dann
2015.
2015, genau. Wo sich dann auch das ganze Team sehr, sehr drüber gefreut hat. Ja, wie ist das so, mit jemanden in einem Team zu fahren?
Ganz ehrlich, das ist abgesehen von seiner Historie, wenn man die sich anguckt, Alltag ist es halt so, wie wenn es ganz normaler Typ wäre. Also das ist, für mich ist das nichts Besonderes. Ich mache da keine Freudensprünge oder sowas. Das, worauf es ankommt, dass wir auf der Strecke Spaß haben, das verbindet uns. Und wenn wir auf Zeitenjagd gehen, Frank ist ein exzellenter Setup-Bauer, wo er einfach echt unverzichtlich ist. Und ansonsten, da ist nicht diese Faszination dieser Person da. Das war am Anfang mal kurz, Alter, da ist Frank Bieler mit dabei, aber das ist innerhalb von wenigen Tagen verflogen. Also das ist nicht mehr.
Und fahrerisch, du sagtest gerade, Setup-mäßig hat das schon sehr, sehr Vorteile für das Team, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie war das für dich als Fahrer? Konntest du da besondere Tipps holen oder hat sich das einfach so im gesamten Team ergeben, dass man da sich gegenseitig so unterstützt?
Nee, das hat sich einfach so im gesamten Team ergeben. Also häufig hat halt Frank Setup-Ideen und sagt dann so, hier fahr du mal, und dann in der Regel ist es so, ach, das fährt sich ja gar nicht mal so schlecht. Und dann guckt man auf die Zeiten und sieht man so im Vergleich zu den anderen, ach, das ist wirklich nicht so schlecht. Und das Blöde an der Sache ist immer nur, wenn man dann selber mal kurz Hand anlegt und dann nochmal versucht, da so eine kleine Stellschraube zu verdrehen, macht man es immer schlechter und verschlimmbessert die ganze Geschichte. Aber also wie gesagt, das ist so, wie wenn ich eben auch mit irgendjemandem anderen reden würde. Es ist nichts Besonderes, es soll auch nichts Besonderes sein, in dem Sinne so von Person zu Person zu reden, weil hier ist es doch sehr wichtig, so im täglichen Miteinander, dass man sich doch auf selber Augenhöhe begegnet. Weil ansonsten macht das einfach auch auf Dauer, wie wir ja gerade auch bei dem Projekt im Auge haben, einfach keinen Sinn. Ne? Also, ja, das wenn man sich sieht.
Entschuldigung. Das ist sicherlich so eine Geschichte, die ich eben auch, ja, eigentlich ganz am Anfang schon mal, glaube ich, irgendwie erwähnt habe.
Im Vorgespräch.
Ich habe das eben auch wie gesagt, ich war jetzt nicht der jetzt gesagt hat, pass auf, jetzt kommt hier der Bieler, ihr seid sowieso alles nur kleine Simulationsidioten und ich kann alles besser, ist ja absoluter Blödsinn. Ja, also fahren können die Jungs, wie gesagt, bei uns wahrscheinlich 80% von denen sowieso besser als ich am Rick, also ich habe da nie eine besondere Rolle spielen wollen, auf gar keinen Fall. Ja. Mhm. Und ich glaube, das, was wir verstehen uns so alle eigentlich sehr, sehr gut. Das ist super und macht viel Spaß. Und das mit der Setup-Geschichte und so, ich glaube, dass da leider kann man nicht alles eins zu eins vom echten Auto, sage ich mal, halt auf die Simulation dann umsetzen. Von daher stehe ich da auch hier und wieder im Dunkeln. Aber ich sag mal, ich glaube, so rein von der Theorie her und so weiter, oder was mache ich, wenn das Auto dieses oder jenes macht, ich denke mal, da konnte ich hier und da so ein bisschen Hilfestellung leisten bei einigen, ja, aber wie Ecki schon sagte, das hat sich dann so ergeben. Wir haben ja immer sowieso alle zusammen trainiert, zusammen Setups gemacht, machen wir ja auch heute noch und so weiter, und da hat so jeder irgendwie von jedem gelernt. Und ich muss aber auch dazu sagen, wir haben sicherlich auch andere im Team, die super super Setups machen heutzutage, ja, überhaupt keine Frage. Ja, also die brauchen mich da sicherlich nicht unbedingt. Ich sag mal, wenn ich dann wieder mal Zeit habe oder mal wieder eine Phase, wo ich mehr aktiv bin, und da macht mir dann eben die Testerei eigentlich am meisten Spaß, muss ich was sagen. Dann kommt sicherlich hier und da immer mal was, wo dann eben bei mir auch ganz gut funktioniert hat und die anderen das dann auch umsetzen können oder gut finden. Aber mittlerweile, denke ich mal, sind sicherlich die Hälfte oder 50-70% von unseren Jungs würden da auch alleine klarkommen und machen da sehr, sehr gute Sachen. Und dann sind immer mal wieder, auch da haben wir Top-Leute, die richtig schnell sind. Ja. Die dann, würde ich jetzt mal behaupten, aber hier und da eben auf Setups von den anderen Jungs angewiesen sind. Oder mit anderen Worten, die würden wahrscheinlich ihr Setup selber nicht so wirklich hinbringen. Aber mein Gott, dafür sind wir ja ein Team, ja, und deswegen arbeiten wir ja zusammen. Und letztendlich ist es gut, wenn wenn man dann Dinge findet und rausfahren kann, die dann für die Fahrerpaarung, die dann auf den Autos sitzen, eben passen. Oft ist es auch so, dass wir ein gutes Basissetup irgendwo haben und je nachdem, wer da zusammen auf dem Auto ist, die schrauben dann so ein paar Tage dann eben auch selber nochmal rum und machen so die eine oder andere Änderung, damit es eben dann für diese spezielle Fahrerpaarung irgendwo besser hinkommt. Also das geht mittlerweile, muss ich sagen, alles sehr gut Hand in Hand. Ich glaube, da haben wir auch gute Fortschritte gemacht in den letzten Monaten. Da haben wir, glaube ich, von der Performance her die Top-Jungs bei uns schon noch mal zulegen können. Und sehe ich natürlich mit Freude, dass das gut läuft.
Ja.
Macht viel Spaß und dann zu sehen, dass die Jungs da auch weiter vorankommen, ist super.
Gibt es einen speziellen Grund, warum ihr aktuell nur auf iRacing unterwegs seid? Seid ihr ja, so wie ich das mitbekommen habe, sind da noch andere Simulationen geplant? Will man sich fokussieren jetzt weiterhin auf iRacing? Wie sieht da die Zukunft aus?
Gut, ich denke mal, was da so den technischen Hintergrund der Simulation selber, da kann wahrscheinlich dann Jan-Erik ein bisschen mehr zu sagen, aber so grundsätzlich glaube ich, haben wir oder sind wir alle der Meinung, dass iRacing einfach zurzeit die beste Plattform ist. Eben auch wenn du oder speziell wenn du auch sag ich mal unter der Woche eben Rennen fahren möchtest und so weiter, du kannst halt rund um die Uhr an irgendwelchen Rennserien und Rennen teilnehmen. Ja, ich meine, dass das mittlerweile natürlich oft so ist, du hast Europa, Asien, was auch immer, also natürlich ist dann morgens um 4 Uhr vielleicht ein bisschen mau, aber in der Regel ist man ja da um 4 Uhr auch im Bett und man muss morgens irgendwann arbeiten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, glaube ich, dass wir auf iRacing so die besten Möglichkeiten haben, Rennen zu fahren. Und am Ende macht man es ja eben auch, um sich da irgendwo zu vergleichen und zu messen mit anderen. Und da, also wie gesagt, wenn ich da irgendwie eine falsche Ansicht habe, dann bitte berichtigt mich. Aber das ist meiner Meinung nach auf keiner anderen Plattform gegeben. Und dazu kommt, dass von den Fahrzeugen her, von der Abstimmerei her und so weiter sehr realistisch ist. Das ist der Grund, würde ich jetzt mal so sagen, warum wir bei iRacing sind. Also ich weiß nicht, vielleicht hat Jan-Erik da noch eine andere Meinung dazu, aber ich glaube, das sind so die Gründe. Vielleicht habe ich das eine oder andere auch jetzt vergessen.
Geben wir es doch gerade mal weiter. Wie sieht's aus?
Also ich weiß es jetzt zum Beispiel ein bisschen näher. Ich bin das 6 Stunden von Watkins Glen mit dem Michael Rechel gefahren von Euronix Gaming. Ja. Und die waren bisher ja eher im Raceroom und Assetto Corsa Sektor unterwegs. Und der hat dann einfach auch gesagt, was mir dann auch wieder so ein bisschen so ein kleines Aha-Erlebnis bekommen hat, weil ich das eben auch nicht so richtig verfolgt habe. Der sagt halt einfach, dieses Paket iRacing mit der Teamkultur und der Competition, weil iRacing, wenn du da was reißt, dann bist du halt wer für das Genre.
Ja.
Das ist halt einfach der Punkt, wo man dann sagt, warum sollte man sich jetzt noch auf anderes konzentrieren, wenn man das Beste direkt vor Augen hat und schon jahrelang betreibt und da auch schon massig Geld drin investiert hat.
Ja, ist leider tatsächlich so.
Also die Mitbewerber kriegen das in den Ausmaßen, die eben iRacing bietet, bei weitem nicht hin. Sei es jetzt ein R-Faktor, sei es ein Assetto Corsa oder eben ein Raceroom. Die haben eben einfach nicht diesen Spagat geschafft, den iRacing eben schafft, zwischen Community, Rennfahren und dann eben auch so dieses am Ball bleiben wollen. Dass eben auch das Produkt immer weiter und weiter entwickelt wird.
Ja, Thema Teamkultur ganz nebenbei mehr oder weniger jetzt gerade hier so reingeflogen. Das ist ja schon so ein bisschen was Besonderes, dass gerade auch im iRacing gewisse Teams schon eine Tradition haben. Die sind schon ewig dabei und du weißt, wenn du bei dem Team fährst, dann bist du gut. Bei anderen Simulationen, wenn man das so mitverfolgt, gibt es viel mehr Teams, die immer wieder hin und her wechseln. So ist das mein Gefühl. Ne?
Das kann gut sein. Wie gesagt, ich verfolge das nicht. Ich weiß halt nur hier, wie du halt schon gesagt hast, hier gibt es halt wirklich auch teilweise professionell geführte Teams. Wenn ich jetzt einfach nur an Größen wie Redline oder Quanda denke, die wird es auch noch in 5 Jahren geben. Vielleicht mit einer leicht anderen Besetzung, aber da weißt du einfach von der Qualität und von der Herangehensweise, wenn du darin Ambitionen hast, da irgendwie im Simracing was zu reißen und da dann landest, dann weißt du, da hast du es geschafft.
Ja, es ist schon interessant, diese Historie und auch diese Spagat, beziehungsweise dieses Zusammenführen dieser Welten, was ja Team Redline im Moment sehr, sehr gut auch macht. Die hauen da ja einen Profi-Rennfahrer nach dem anderen in die Langstreckenrennen rein. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber man sieht halt, dass da auch das, was Frank gesagt hat, der Weg gar nicht so weit ist vom Sim-Racer zum Real-Racer oder halt dann auch andersrum. Ne? Euronix, eben auch nochmal ein Thema gewesen. Euronix, einer euer Hauptpartner oder der Hauptpartner. Und da gibt es ja noch das Euronix Gaming Team. Wie ist da so die Synergie? Wie hängt das Ganze zusammen? Das reine, das Bieler Racing Euronix Team und das ESG Team?
Grundsätzlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Wir haben eine Vereinbarung mit Euronix. Freuen uns auch sehr, dass wir da mit Euronix zusammenarbeiten können und die als Hauptsponsor halt haben finden können. Und die Euronix E-Sports-Geschichte ist eine ganz andere Nummer, hat mit uns im Prinzip nichts zu tun. Wobei man von Anfang an gesagt hat, dass man sich ja da vielleicht auch, wenn nötig und wenn gewollt, in welcher Form auch immer austauschen kann. Und das war jetzt aber bisher nur einmal der Fall, beziehungsweise im Prinzip dann wohl zweimal, wenn Jan-Erik da mit den Jungs woanders gefahren ist noch. Aber sage ich mal, dass die halt auch mal auf iRacing gekommen sind und da was gemacht haben, das war für, wenn ich es recht in Erinnerung habe, jetzt für 24 Stunden Le Mans der Fall. Die wollten an den Start gehen mit einem Team und da hatten wir dann mal so, ich glaube so 14 Tage, wo man eben viel oder auch häufiger zusammen mal getestet hat und so weiter, sich da ausgetauscht hat, um da ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil wir halt einfach viel mehr Erfahrung mit iRacing haben. Mhm. Und das war, also berichtige mich bitte, Ecki, wenn es anders war. Aber das war das erste Mal, dass das so passiert ist. Das soll aber nicht heißen, dass es das letzte Mal war. Also es hängt jetzt sicherlich davon ab, wie haben die Jungs davor weiterzumachen. Ich bin da auch gar nicht wirklich im Bilde, was bei denen so genau abgeht. Meines Wissens sind die ja eigentlich auch auf vielen anderen Sachen da sehr aktiv und auch sehr erfolgreich und Automobilsport, sage ich jetzt mal, ist da sozusagen eine Abteilung in dem Team und wie die sich dann letztendlich weiterentwickelt oder was die dann weiter vorhaben, weiß ich nicht. Grundsätzlich zwei getrennte Nummern. Ja, also wir machen unser Ding und bei uns war auch von Anfang an klar, dass da Hauptaugenmerk auf iRacing liegt, was andere Dinge nicht ausschließen soll, wenn da große Meisterschaften oder Events oder was auch immer stattfinden sollten, sind wir sicherlich nicht so, dass wir sagen, da sperren wir uns, das machen wir gar nicht. Mhm. Nur wir haben von Anfang an gesagt, die Gespräche hatten wir letztes Jahr im Winter und da haben wir gesagt, für uns liegt Hauptaugenmerk auf iRacing, einfach weil wir da aus den eben auch schon erwähnten Gründen das fürs Beste halten. Und das wollen wir machen. Was dann da in der Zukunft vielleicht mal kommt oder vielleicht auch nicht kommt, muss man abwarten. Wie gesagt, grundsätzlich ist jetzt für uns erstmal wichtig, dass wir damit Euronics den Partner gefunden haben und wir versuchen, einen guten Job zu machen. Hoffen, dass wir auch in diesem Jahr vielleicht noch ein, zwei, drei Events mit Euronics in irgendeiner Form zusammen machen werden. Und ja, dann müssen wir schauen, was die Zukunft so bringt. Ich ja, kann da nur immer wieder sagen, dass das machen wir auch untereinander so, dass wir eben schauen müssen, dass wir einen guten Job abliefern. Und dann wird das in Zukunft sicherlich auch weiterlaufen, hoffe ich.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, wie das bei denen läuft, die haben ja das Team, was sehr viel außerhalb von iRacing unterwegs ist. Die fahren
Assetto
Corsa, die fahren Raceroom, ja. Die beliefern da alles und sind halt ein Teil dieses Euronic-Teams, des ESG-Teams, was ja sehr erfolgreich in Counter-Strike, League of Legends etc. unterwegs ist.
Genau.
Aber die internen Strukturen, ich hatte ja auch mit dem, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen,
super. André Santos.
Genau, danke. Mit dem hatte ich ja auch schon einen Podcast vor geraumer Zeit. Da war das aber noch ein kleineres Thema. Jetzt wird das ja auch etwas interessanter, glaube ich. Generell, wenn man sich so umhört, ich bin jetzt ja auch öfters auf Messen unterwegs und wenn man da hört, also das Thema Simracing, das haben schon extrem viele dieser Organisationen auch auf dem Schirm, aber die Sache ist halt, da ist im Moment zu wenig Geld zu holen und das sind halt Unternehmen, also die müssen Gewinn erwirtschaften, beziehungsweise es muss sich für die halt lohnen, auch marketingtechnisch und da ist aktuell teils das noch ein bisschen zu klein, sagen sie. Wo wir jetzt auch schon wieder bei einem anderen Thema wären, zu Anfang habe ich gesagt, e.V. seit kurzem. Auch da hatte ich mit Manuel Sudau ganz am Anfang mal drüber gesprochen, dass es ja durchaus Sinn machen kann bei einer meiner ersten Podcasts. Wieso habt ihr euch für den e.V. entschieden? Es gibt ja jetzt auch Teams, die in eine GmbH gehen. Was war da für euch dann am Ende der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, wir sind kein keine Gemeinschaft mehr, sondern wir sagen jetzt, okay, wir machen ein e.V.
Ecky Boy, oder ich?
Wir machen, also eine GmbH ist ja erstmal mit wahnsinnigen Kosten verbunden, ne? Also keiner hat jetzt irgendwie 25.000 Euro beiseite, um jetzt überhaupt mal Stammkapital da einzuzahlen. Den e.V. haben wir einfach deswegen gemacht, weil, naja gut, Euronics steht da nicht ohne Grund in unserem Namen drin. Kann man sich also denken, was dann eben dann auch ist. Mhm. Und als e.V. ist man als, ich sag jetzt mal, juristische Person gegenüber Unternehmen oder gegenüber potenziellen Sponsoren einfach in der Organisation dann einfach besser aufgestellt und ja, man kann dann eher mit denen kooperieren, man kann Deals abschließen. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Einfach, dass wir eben als Team auch eben nach außen hin eine Struktur oder eben als Person, in dem Fall als juristische Person auftreten, dann eben auch, ich sag mal, verwertbar ist, dass man eben dann, ja,
Sponsorenverträge
zum Beispiel eingehen kann. Genau. Genau.
Ja. Ja, ist ja kein, ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also,
nein, klar.
Ist ja was Gutes. Um Gottes Willen. Also schon so ein kleiner Hinweis an die Teams, die professioneller werden wollen. Es macht schon Sinn, sich da irgendwie zu organisieren, wenn man so jetzt zwischen den Zeilen liest.
Ja, ja, für uns war es mehr oder minder unabdingbar, sorry, wenn ich hier gerade reingekretscht habe. Nee, ansonsten wäre das halt, ich sag jetzt mal, rechtlich gesehen in die Hose gegangen.
Aber es ist ja auch wieder schön zu sehen, dass sich die Szene weiterentwickelt. Und es, obwohl es innerhalb der Szene ja auch wieder diese Diskussion gab, die gab es, glaube ich, Ende letzten Jahres mal wieder, von wegen, das darf nicht zu professionell werden, weil dann ja wieder das Ganze sich verändert. Aber da bin ich zum Beispiel gar nicht der Meinung, weil in jeder Sportart, ja, und es ist ja ein Sport, gibt es halt die, die es auf hohem Level und professionell gerne betreiben wollen und möchten und werden in Zukunft, gehe ich einfach ganz fest davon aus. Und es gibt halt die Nachkommen, diese Ebene unten drunter. Und die werden es trotzdem weiterhin machen und die müssen halt kein e.V. oder GmbH oder AG oder was es noch alles an Rechtsformen gäbe, ob die Sinn machen, sei mal dahingestellt, haben. Und die können ja trotzdem fahren.
Ja, nee, natürlich. Ich habe in den letzten Monaten, oder in den letzten anderthalb, zwei Jahren, natürlich habe ich auch so Sachen gehört wie, bis hin zu... wenn das jetzt alles so kommt und professioneller und hin und her und was weiß ich nicht alles, da macht man das Hobby kaputt und was weiß ich nicht alles, ist absoluter Blödsinn meiner Meinung nach. Ja, also entweder gibt es wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, eine Gruppe von Leuten, ein Team, eine Community, was auch immer, die es aus welchen Gründen auch immer professioneller angehen wollen, professioneller angehen können und so weiter und so fort. Und dann brauchst du eben auch solche Strukturen, sei es denn Verein oder GmbH oder was auch immer, die muss man sich dann halt aussuchen. Verein lag jetzt bei uns nahe, weil es eben, wie Ecki schon sagte, eben mit dem kleinsten Aufwand, sage ich mal, jetzt irgendwo verbunden ist, zumindest mal finanzieller Aufwand und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, alle ihr Hobby, alle anderen ihr Hobby weiterführen, wie sie möchten. Ja, also und da sind wir eigentlich auch schon, meiner Meinung nach, schon fast wieder bei iRacing. Wenn ich da keine großen Teams bilden will oder wenn ich iRacing kann ich eigentlich alleine machen. Ja, wenn ich einfach nur Lust drauf habe, auf Competition im Simracing, dann hole ich mir so einen iRacing-Account und fahre da Rennen, wo ich Rennen fahren will, Feierabend. Ja, da gehe ich rein, egal wann ich komme, da gibt es immer irgendwelche Meisterschaften, wo gerade viel los ist. Dann logge ich mich da auch rein, fahre mein Qualifying, fahre mein Rennen. Bin entweder vorne oder hinten. So, super. Ich habe mein Hobby, ich kann es machen. Ich kann das Ding auch wieder abstellen und erst wieder in 2 Monaten einschalten, so wie ich lustig bin. So, warum nicht? Soll jeder machen, wie er Lust und Laune hat. So, und dann gibt es eben andere Teams, die da, ja, mein Gott, mehr Ehrgeiz haben oder mehr Zeit oder mehr Lust oder was auch immer. Und die machen es halt häufiger. Ja, und bei uns ist es so, dass wir, was allerdings, ich weiß nicht, ob es die Ausnahme ist, ich finde es aber sehr, sehr schön, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, ich habe es schon öfter jetzt erwähnt, wir verstehen uns alle super. Es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich nicht im TS jetzt zum Beispiel bin, wo wir immer wieder zusammenhängen und rumerzählen. Also sind eigentlich, geht das dann in Richtung Freundschaften und so weiter und so fort. Und wir sind da irgendwie jeden Tag drin. Ja? Mhm. Und eigentlich, ich will jetzt nicht sagen alle, aber ein Teil fährt auch jeden Tag. Ja, irgendwer testet und macht und trainiert für irgendein Rennen oder für irgendeine Serie oder für irgendein Event, der halt kommt, trainiert und testet und macht und tut. Und das ist eigentlich von Montag bis Sonntag ist das der Fall. Ja, und das macht's für mich so, also deswegen habe ich echt so viel Spaß dran, ja, und Freude dran, weil wir uns auch so verstehen. Es kann auch sein, dass wir mal mit 10 Mann zusammenhängen im TS oder was auch immer und labern nur rum. Ja? Mhm. Das kommt auch vor. Ja? Aber ist echt tolles Team, gute Leute und wir machen es eben auf dem Weg, den wir für richtig halten. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft auch irgendwie eine Chance haben, dass das so weiterzumachen auf dem Niveau und hoffentlich uns da auch hier und da verbessern können. Wie gesagt, ich glaube, dass wir da in den letzten 12 Monaten sicherlich irgendwo einen Schritt nach vorne gemacht haben. Definitiv. Und es wäre cool, wenn die Tendenz weiterhin beibehalten werden kann.
So wie du das erzählst, passt der EV ja. Also ihr habt eigentlich ein Vereinsleben, was halt online stattfindet. Also,
ja, absolut.
So wie
absolut.
Du erzählst, ist ein Vereinsleben.
Absolut, 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 absolut. Ja. Und bei uns kommt dann dazu, das war auch früher schon so, ich meine, das ist jetzt halt nicht einmal im Monat so oder jede Woche irgendwie ein Stammtisch oder was, aber man kennt sich halt auch so. Ja, also man hat sich dann bei irgendwelchen Events, sei es jetzt Expo, sei es also Nürburgring, sei es 24 Stunden, sei es was auch immer, irgendwie irgendwo hat man sich auch, ja eigentlich alle, natürlich hier und da kommt man neuer dazu, aber die meisten Jungs kennen sich eben auch ja so von Angesicht zu Angesicht und so weiter und so fort. Das macht's auch angenehm. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht passieren kann, dass vielleicht irgendwann mal ein Australier oder ein Amerikaner oder ein Brasilianer oder was auch immer vielleicht bei uns fährt und dann wird das sicherlich ein bisschen schwieriger, sich da mal zu sehen. Aber wir sind alle, sage ich mal, im Prinzip Deutschland, ja, in Belgien haben wir dabei, in Schweiz haben wir dabei, was haben wir noch?
Luxemburger, ne?
Österreicher. Ja. Aber gut, alles irgendwie zumindest mal so in der Nähe, dass man sich eben bei Events wie 24 Stunden Nürburgring oder Sim Expo oder was auch immer dann mal auch mal sieht oder sehen kann. Und ja, von daher, ja, wie du gesagt hast, dass sag ich mal, das eigentliche Vereinsleben spielt sich so online ab, tagtäglich. Mhm. Und hier und da sind eben dann auch Sachen dabei, wo man sich da mal treffen kann.
Ja, der Verein des 21. Jahrhunderts.
Ja, wahrscheinlich. Muss man wahrscheinlich so sehen. Das halten viele Ältere, zu denen ich sicherlich ja auch zähle. Der eine oder andere, sicherlich auch in meinem Bekanntenkreis, die dann eher in meinem Alter sind. Ja, können das vielleicht auch nur schwer nachvollziehen. Aber naja, gut, du kannst dir aber erst eine Meinung bilden oder das für gut oder schlecht halten. Glaube ich, wenn du es selber irgendwie mal miterlebt hast. Ja, ich meine, letztendlich geht das los mit der Fahrerei, ja. Und das ist klar, die Sachen, die jetzt so bei uns nebendran glücklicherweise dann eben so laufen, wie sie laufen, dass man sich oft unterhält, also wie gesagt, dass dieses Vereinsleben mal tagtäglich im TS stattfindet, dass man sich hier und da auch mal trifft, dass wir uns alle sehr gut verstehen. Ja, das mag sicherlich hier und da auch dem Zufall geschuldet sein, aber Gott sei Dank ist das so, weil darum macht es eben so viel Spaß, ja, wie es im Moment macht, ne? Und ich weiß nicht, wie das bei anderen Teams oder Communities ist. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Aber Fakt ist, dass die Geschichte bei uns, finde ich, im Moment sehr gut läuft, auf einem guten Weg ist. Wie gesagt, das kann man dann eigentlich erst auch beurteilen, wenn man sowas selber mal irgendwie mitgemacht hat. Ne? Angefangen hat das alles damit, dass man eben irgendwo heißes so Rennen zu fahren oder Simulationen halt sich da irgendwie reinzuhocken und mitzufahren. Ich meine, habe ich auch früher andere Sachen gespielt, sage ich jetzt mal so, ja. Aber ja, dann hängst du allein vom Fernseher, hast dann, keine Ahnung, alle halbe Stunde mal deinen Kumpel angerufen und den gefragt, welche Zeit bist du denn jetzt gefahren? Ich bin jetzt die und die gefahren. Und ja, ist halt heute Gott sei Dank alles anders. Ne? Ich meine, heute lockst du dich ein, fährst zusammen auf der Strecke, siehst, was dann da los ist. Entstanden ist das alles, sage ich mal, aus dem Spleen halt zu sagen, ich möchte da online Rennen fahren und kann alle 5 Minuten, wenn ich Lust habe, auf einer anderen Strecke fahren. Alles positive Sachen. Wenn ich Bock habe, drücke ich jetzt auf Nordschleife, dann fahre ich Nordschleife. Wenn die mich nach dem dritten Abflug ankotzt, dann gehe ich halt, keine Ahnung, nach Benfetsch oder was auch immer. Ja, ich habe da Spaß dran. Mein Gott, ich bin mein Leben lang super gerne Autorennen gefahren. Habe da sicherlich auch irgendwo noch so das Kind im Manne. Und habe auch Spaß an den Geschichten. Und Gott sei Dank gibt es das heutzutage. Es wäre sicherlich zu meiner Zeit damals auch eine Riesenhilfe gewesen. Ja, Strecken lernen und so weiter und so fort. Ne, früher bist du irgendwo hingekommen und musstest erstmal schauen, dass du ein paar Runden drehst, damit du weißt, wo es rumgeht. Jetzt mal von der Nordschleife ganz zu schweigen, was man da an Geld sparen kann, wenn man ja, sich die Strecke, sage ich mal, aneignet oder lernt, indem man Simulation fährt, da kannst du ja so viel Kohle sparen und so viel Zeit. Ja, gut, Zeit letztendlich nicht. Man fahren muss halt immer noch die 8 oder 9 Minuten oder wie lange auch immer pro Runde. Aber du kannst halt viel Geld sparen und weißt schon mal, wo es rumgeht. Ja, ich weiß bei meinem ersten 24-Stunden-Rennen mit Bernd Schneider und Reuter, Manuel, da sind wir bestimmt 30, 40 Runden gefahren. Wir waren da damals auch ziemlich alle einer Meinung, dass du so circa 30 Runden brauchst, um überhaupt mal zu wissen, aber jetzt todsicher zu wissen, geht's jetzt links oder rechts rum. Und dann vielleicht nochmal 20, 30, um wirklich eine richtig gute Linie zu haben und schnell zu sein. Ja, also ich sag mal, 40 bis 60 Runden wirst du brauchen. Und wenn du das mit einem Auto machen musst, auf der Strecke, und wenn du viel Pech hast, vielleicht dann noch den einen oder anderen Abflug dazwischen hast, ist das verdammt teuer. Ja, und machst du das zum Beispiel im iRacing, kommst da oben an, weißt zumindest schon mal, wo es rumgeht. Ja, du musst es dann immer noch aufs Fahrzeug umsetzen, aber das ist eine Riesenhilfe. Das ist unglaublich. Ja, und da hätte ich mir gewünscht, dass das zu meiner Zeit, dass es das eben auch schon gegeben hätte. Ja, da hätte man viel trainieren können, überhaupt keine Frage.
Ja, sich Vorteile den anderen gegenüber verschaffen. Und wenn es nur ein kleiner ist, der am Ende sehr entscheiden kann, vor allem heute.
Ja.
Ja, klar, heutzutage klar. Ist ja der Motorsport auch richtig eng, teils, und der kann halt Mühe auch schon was ausmachen.
Nee, natürlich, absolut. Nur heute haben natürlich theoretisch alle die Möglichkeit. Und ich glaube auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch jemanden gibt, der als Neuling zur Nordschleife kommt, zum Beispiel, weil Nordschleife ist halt das extremste Beispiel. Ich meine, jede andere Strecke, ob du jetzt nur wirklich Grand Prix oder Hockenheim oder Brenzetsch oder was auch immer, als Rennfahrer, denke ich mal, oder ich würde es selber nie behaupten, ich habe es aber oft von anderen gehört, dass man eben wahrscheinlich schon irgendwie so ein gewisses Talent oder es ist halt Übung oder was auch immer. Man kann sich sicherlich Strecken sehr schnell einprägen. Ja, wenn du von einer Strecke auf die andere kommst, dann sage ich jetzt mal ganz arrogant, dann braucht vielleicht ein Rennfahrer 5 bis 10 Runden und der Otto-Normalverbraucher braucht dann eher 20 oder was, bis er weiß, wo es rumgeht oder sich ganz sicher ist oder was auch immer. Ja, mag so sein, mag nicht so sein. Ich lasse mal im Raum stehen, ich habe es öfter so gehört. Aber wenn du zur Nordschleife gehst, also heute als Neuling, du wärst ja blöd, wenn du nicht vorher irgendwo, ist egal wo, ob jetzt iRacing oder PlayStation oder was auch immer, aber das ist ja fahrlässig, sage ich mal, wenn du nicht vorher mal eine Stunde oder zwei oder wie lange auch immer mal irgendwo am Bildschirm gehockt hast und dir die Strecke angeguckt hast. Also das ist, glaube ich, heute, also ich würde sagen, ist doch ein Muss. Also dümmer kann man ja nicht sein, weil mehr Zeit und Risiko kannst du dir gar nicht einsparen, als dich daran zu setzen und da mal ein paar Stunden zu üben, ja, um die Strecke wenigstens einzuprägen. Ja. Wie gesagt, wenn du mit dem Rennauto dann da hochkommst und musst dann Mutkurve oder was auch immer, vielleicht nur lupfen oder vollfahren, je nachdem welches Auto, ist noch mal eine andere Hausnummer, keine Frage. Aber du weißt zumindest mal, wo die Mutkurve ist, ja, und kommst nicht da hoch und sagst, oh, geht's jetzt links oder rechts rum. Ja. Und von daher ist das, macht das aber auch, glaube ich, jeder. Also das glaube ich, machen die Jungs heute.
Zumindest hinter verschlossener Tür. Offiziell gibt's, glaube ich, noch welche, die sagen, nee, mache ich nicht. Aber ich bin da, glaube ich, auch bei dir, dass da doch viel mehr das Ganze betreiben, als das vielleicht öffentlich zugeben, weil es vielleicht einen schlechten Eindruck bei den Kollegen macht und nicht so cool ist. Oder du bist halt nicht mehr der Bad Boy, der Rennfahrer, wie auch immer. Ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Jan, Erik, ihr seid ja ziemlich erfolgreich national und international unterwegs seit schon einigen Monaten, Wochen, Jahren. Egal mit welchem der Teams jetzt vor allem mit Bieler Racing, geht es ja gefühlt noch mal weiter nach vorne. Und dann in Kombination, weil ich finde euer Social Media extrem gut. Da gibt es ja auch dieses schöne Video mit dem Sanford Crash am Ende.
Ja, von Gregory.
Genau. Also das war einer meiner Highlights. 20. Juni auf der Facebook-Seite mal gucken, runterscrollen, 20. Juni, das Video anschauen, super gut gemacht. Neben den Erfolgen, die man sportlich einfährt, wie wichtig seht ihr oder siehst du das Thema Social Media?
Ich finde schon wichtig in dem Sinne, dass man sich einfach als Team repräsentiert. Und ich muss auch in der Rückschau sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die alte Facebook-Seite von dem Phoenix-Team schaue, finde ich es einfach als Fotoalbum ganz schön, immer wieder sich so die Erinnerungen hervorzurufen, was man so gefahren hat oder wie man da abgeschnitten hat, so für einen selber. Auf der anderen Seite natürlich, klar, jetzt mit unserem Sponsoring von Euronix dann eben auch zeigen, hier, das und das haben wir gemacht. Sukzessive baut man sich da auch so ein bisschen Reichweite auf Twitter und Instagram läuft das deutlich besser als jetzt zum Beispiel auf Facebook, warum auch immer.
Es ist das Alter der Communities.
Das kann gut sein. Ansonsten, ich finde Social Media sehr schön. Mhm. Ich finde es aber auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da die Gratwanderung genau zu erwischen, dass man nicht den Bogen überspannt, dass man das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Mhm. Das kann also da gibt es viele Gesichtspunkte, dass man zum Beispiel von der Art, wie man schreibt, das ein bisschen überspitzt sagt und in Rennberichten viele, viele Einzelheiten da irgendwie noch reinpackt, die für den Leser vollkommen irrelevant sind oder da irgendwie riesige Klopper an Texten da runterreißt, die sich niemand durchlesen wird. Aber wenn man...
Da muss man halt ein Gefühl für kriegen.
Aber wenn man wirklich kurz und prägnant die wesentlichen Punkte von seinem Team hervorheben kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Rennen gefahren ist oder wenn man eine schöne Fotomontage macht vor einem Rennen, dann gibt das eben diesem ganzen Team so einen schönen Rahmen, den man so hat, ne? Also diesen Anspruch von Professionalität, dass man das ein bisschen medial aufbereitet, wie es auch ein reales Team machen würde. Und dann eben mit seinem ganz eigenen Charme. Also wir haben ja jetzt niemanden explizit für abgestellt oder so, der das nur macht, sondern das ist alles etwas, was von uns eben kommt. Also das machen wir eben. Das ist keiner, der sich jetzt als Grafikdesigner bei uns beworben hat, der das nur macht, sondern das machen wir und da kann man auch gut und gerne stolz darauf sein, dass man dann eben sowas hat und das auch von dir jetzt zum Beispiel erwähnenswert findet, darauf Wert zu legen, beziehungsweise dass du eben sagst, hier, das ist gut gemacht, ja. Das ehrt uns ja auch. Beziehungsweise in dem Fall halt Julian, der da eben auch das Video dazu gemacht hat.
Ja, es sind ein paar Sachen. Auch die Bilderauswahl gefällt mir, muss man sagen. Es gibt andere Teams, sagen wir, die machen das auch sehr, sehr gut und ihr gehört auf jeden Fall zu denen, die ich da reinschieben würde. Ja, also das ist schon oberste Liga auch, dass man nicht immer nur die schönen Bilder nimmt, sondern auch mal die Bilder, die vielleicht ein bisschen wehtun und das halt einfach so darstellt, wie es halt ist. Und wie du auch sagst, nicht dieses... ja, zu tief, zu überspitzt, was dann natürlich auch für den Facebook-Algorithmus negativ ist, ne, wenn die Texte zu lang sind. Thema Instagram, Twitter, ja, ist einfach von der Zielgruppe, glaube ich, interessanter, weil sie jünger ist. Facebook ist Durchschnittsalter 40, meine ich mittlerweile. Gehört zu haben. Ich weiß es nicht 100%. Instagram natürlich wesentlich jünger und da ist halt auch dieses typische Influencer Ding einfach dabei. Ja, sportliche Erfolge hatte ich eben auch noch angesprochen. Da ist ja schon einiges da. Man kann ja sagen, so langsam etabliert ihr euch relativ weit vorne in der Weltspitze. Die nahen Ziele und die weit entfernten Ziele, habt ihr da euch was fest vorgenommen? Oder wie sieht das da auch aus? So wie ich das jetzt so gehört habe, geht es ja eher um professionelles, gemeinschaftliches Spaß haben oder gibt es halt schon wirklich einen Art Roadbook, wo ihr sagt, okay, in einem Jahr wollen wir da stehen, in 2 Jahren da, 3 Jahren da, 4 Jahren da, oder ist das eher
nebenbei? Also ich kann dir jetzt auf jeden Fall sagen, ein Ziel, was wir jetzt zum Beispiel für 2019 hatten, das war der Einzug in die iRacing World Championship, dass wir da auf jeden Fall ein Team haben, das war ein Ziel von uns, ganz klar, dass da auf jeden Fall 4 Jungs sind, die schwarze Plakette haben und da auch mitfahren können. War jetzt leider überhaupt nicht von Erfolg gekrönt, weil die Jungs unfassbar viel Pech hatten. Aber ja, sonst zieltechnisch, wir suchen uns eben Serien raus, was dann im Einzelnen daraus wird. Man versucht immer das Beste draus zu machen. Mal gelingt es, mal nicht. Ja. Und was dann immer so jetzt für, ich sag jetzt mal, diesen Step-by-Step-Prozess eben gesund ist, dass man eben auf Erfolgen aufbauen kann und dann eben aus den Einzelerfolgen, die man hier und da mal erzielt, da eben so ja, seine Motivation auch herziehen kann, um dann eben immer weiterzumachen und auch immer besser zu werden. Was dann nachher dabei rumkommt, in möglichen kommenden Serien, wir uns überraschen lassen. Das ist jetzt so das, was ich jetzt so im Blick habe. Ich backe da lieber, für mich persönlich backe ich da lieber ein bisschen kleinere Brötchen, will nicht so sehr auf den Putz schlagen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, SCO läuft super mit den Jungs. Und ja.
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass das bei uns, also grundsätzlich hätte sicherlich jeder von uns diese Motivation. Die Frage ist dann am Ende, haben alle auch die Zeit oder alle auch das Können? Aber Fakt ist, glaube ich, dass wir dass wir da im Team relativ starke Jungs haben. Wir haben, denke ich mal, sicherlich auch jetzt mittlerweile so eine Handvoll Leute oder vielleicht auch anderthalb Hände, ja, die vielleicht, ich möchte jetzt keinen unter Druck setzen, aber irgendwie ja, kommen wir so peu à peu, Stück für Stück, kommt man schon irgendwie näher. Wir haben ein, zwei Jungs, die sind oder andersrum gesprochen, einer scheint irgendwie so das absolute Naturtalent zu sein. Dann gibt es andere, die durch Arbeit und trainieren und extremst gut sind und auch extremst motiviert sind. Und ich glaube, dass wir so teilweise so Schritt für Schritt da irgendwie näher kommen und es gibt ja ja ein paar große Namen, seien es jetzt Fahrer oder auch Teams, und ich glaube, dass unsere Jungs hier durchweg so die Motivation haben, da immer näher ranzukommen und vielleicht irgendwie dann früher oder später da richtig mitspielen zu können. Ja, also ganz, 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 ganz vorne. Und ja, Motivation ist da irgendwo das Wichtigste. Das ist bei den meisten so hier bei uns. Und da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Aber ich glaube, dass der Wille und der Einsatz schon da ist. Und wie weit uns das letztendlich bringen wird, werden wir dann sehen. Aber es gab eben hier und da so ein paar Sachen, die man sich dann wieder irgendwo vornimmt, die dann auch funktioniert haben. Wie gesagt, in der WM hatten die Jungs dann auch viel Pech. Jetzt ist das nächste große, sage ich mal, dann sicherlich auch die SIM-Expo selber, gucken, was die Jungs da so reißen können. Ich sag mal, wenn ich das so mit dem vergleiche, was vielleicht so am Anfang vor ewig langer Zeit in meiner Karriere so abgelaufen ist, ich sag mal, dann ist das irgendwo am Anfang schauen, dass ich irgendwann irgendwie diesen Speed kriege, den ich brauche. Ja, den habe ich vielleicht am Anfang überhaupt nicht. Dann kriege ich den hier und da mal vielleicht auf der einen oder anderen Strecke. Und wenn es dann vielleicht in einer Saison mal auf ein, zwei Strecken extrem gut läuft, dann werden es irgendwann 3 oder 4 oder wie auch immer. Also du musst dich halt so peu à peu irgendwie da rankämpfen. Und wenn das Schritt für Schritt weitergeht, und das ist bei vielen bei uns der Fall, bei den Teams, bei den Fahrern, dann glaube ich, ist das eine Frage der Zeit, wann man dann irgendwann mal alles zusammenkriegt, ja, und dann auch irgendwann mal das nötige Quäntchen Glück dann auch noch dazu kommt. Und das kann man nur bedingt beeinflussen. Aber Trainingseinsatz und Wille und Motivation sind da sehr wichtig. Und ich glaube, da haben wir sehr motivierte Jungs da bei unserem Start, die das auch super machen. Ja. Der Erfolg, glaube ich, stellt sich irgendwann dann ein. Ich meine, das war ja hier und da aus unserer Sicht dann erfolgreich. Aber ich bin da recht zuversichtlich, dass die Jungs da das eine oder andere in den nächsten Jahren da noch zusammenbringen werden. Glaube ich schon, bin ich recht zuversichtlich. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht unnötig irgendwelche Fahrer bei uns unter Druck setzen oder was auch immer. Ich denke, die Jungs wissen auch, oder es die werden schon wissen, wen ich meine, oder der eine oder andere wird sich jetzt angesprochen fühlen oder wie auch immer. Aber wichtig ist, dass man da dahinter steht, auch wenn es dann mal irgendwelche dummen Sachen gibt, wo man dann vielleicht auf dem einen oder anderen dann auch mal rumhackt. Ich glaube, da wissen die Jungs aber auch, dass sie da bei uns den Rückhalt haben, den sie brauchen. Das ist dann halt einfach als Pech oder was auch immer mal abzuhaken, und das nötige Glück wird dann irgendwann auch kommen, bin ich zuversichtlich.
Bin ich auch von überzeugt. Jetzt sehe ich gerade, wir haben schon eine knappe Stunde aufgenommen. Das heißt, wir werden jetzt so zum Schluss kommen, weil ich erwähne es immer wieder, maximal eine Stunde soll das Ganze eigentlich gehen, laut Podcast-Regeln. Zum Abschluss zwei Sachen. Erstmal so drei Sachen. Wo kann man euch bei Social Media wie erreichen? Punkt 1. Punkt 2, wenn es jetzt zum Mitschreiben nicht reicht, zähle ich es gleich nochmal auf. Kann man, wenn man bei euch fahren will, irgendwie noch in das Team kommen? Oder habt ihr das Scouting, was ihr ausführt? Oder entwickelt sich das einfach? Und Punkt Nummer 3, was ist so der Wunsch für die Zukunft im Simracing allgemein? Wo würdet ihr Simracing, oder einer von euch, würdet ihr gerne Simracing in Zukunft sehen?
Ich beantworte mal Punkt 1 und 2 und dann kann der Frank Punkt 3 übernehmen. Also Social Media ist eigentlich alles @BielerRacing45, 45 wegen Franks Startnummer bei der DTM 91, nur so als Randinfo. Und Webseite haben wir im Aufbau, da noch nicht vorbeigucken, das kommt noch. Hauptsächlich ist Facebook, Twitter, Instagram. Dann Punkt 2 mit Bewerben und Fahrer und so. Das ist eigentlich so ein fließender Prozess. Also wir können auf einen aufmerksam werden und dann ins Gespräch kommen. Und wenn der uns passt, dann sagen wir mal Hallo und dann kann der hier vorbeikommen. Aber ich sage jetzt mal wirklich, wirklich aktiv nach Fahrern, dass wir uns jetzt dass wir jetzt beabsichtigen, uns zu vergrößern, das ist nicht der Fall. Klar, über ein oder zwei, die das Team verstärken und wo wir auch Spaß dran haben und wo das auch auf der menschlichen Ebene funktioniert, da wäre man natürlich doof, wenn wir das sagen, hier, das machen wir nicht. Wir haben jetzt hier ein Limit von, 15 Leuten, das gibt's nicht. Ist aber ja, in dem Sinne gibt es eigentlich bei uns keine klassischen Bewerbungen jetzt. Also das machen wir nicht.
Sehr gut. Ja, weil die Frage kommt dann doch öfters mal auf. Zumindest bei mir kommt dann hier, weißt du nicht, irgendein Team, wo man sich bewerben kann, was eine Fahrer sucht und so weiter. Und dann.
Ja, ach so, und er soll natürlich auch vom Fahrerischen schon zu uns passen. Also da wird keiner ins Bieler Racing-Kleid gesteckt, der jetzt da, ich sag jetzt mal, in den unteren Rennsegmenten oder Splits rumfährt. Keine Aussicht auf Verbesserung so.
Also die Leistung muss auch stimmen.
Ja klar, der soll ja mit uns fahren. Das hat ja keinen Wert.
Ja, zumindest muss es absehbar sein, sage ich mal. Ne? Also wie Ecki schon sagte, also ich sag mal, wir haben zum einen sicherlich nicht vor, jetzt da irgendwann ein Verein mit 50 oder 100 Leuten zu sein, das auf gar keinen Fall. Und was das andere angeht, also weder der Superschnelle, der jetzt aber so menschlich überhaupt nicht zu uns passt. Also der wird wahrscheinlich genauso wenig eine Chance haben wie derjenige, der super nett ist, der auch sicherlich gerne vorbeischauen kann, aber dann sage ich mal von der Performance her das Team nicht wirklich unterstützen kann. Ja, das würde dann letztendlich auf Dauer auch nicht wirklich passen. Ja, also ich möchte jetzt weder den einen noch den anderen komplett ausschließen. Es kann immer Gründe geben, warum man sagt, mein Gott, es passt aber jetzt so für uns in der tagtäglichen Vereinsgeschichte dann irgendwo oder doch irgendwie, dann ist das nicht auszuschließen. Das hängt sehr davon ab, wie man miteinander klarkommt, wie die Performance ist, logischerweise. Gar keine Frage, oder zumindest mal jetzt auch die Aussicht, ist da Potenzial oder ist da kein Potenzial, da muss man sich dann, oder das ist dann vielleicht ein bisschen anmaßend, aber irgendwo muss man natürlich versuchen, da irgendwie was abzuschätzen und so weiter und so fort. Also es ist weder so, dass die Türen komplett zu sind, es ist aber auch nicht so, dass die, sage ich jetzt mal, sperrangelweit aufstehen. Ja, also das kommt auf die Situation sehr stark drauf an. Und wie gesagt, jetzt irgendwie so ein Massending zu werden, die dann vielleicht bei 50 oder 100 Leuten einfach nur Vereinsbeitrag kassieren möchten, sage ich jetzt mal so blöd. Also das haben wir auf keinen Fall vor. Ja, das ist auch nicht unser Ding. Ne?
Ja, und ihr wisst es ja ist, auch, wie gesagt, wo das hingehen könnte. Genau, ich meine, ihr hattet ja schon mal das Thema extrem viele
Leute unter einem Das auch. Das ist sicherlich auch ein Grund. Ja.
Genau. Dann noch die abschließende Frage.
Ja
gut,
genau, die abschließende. Ja, mein Gott, wo soll es hingehen? Ich würde mir wünschen, dass wir, wir haben eben schon mal von Reichweite gesprochen oder Wichtigkeit der Social-Media-Geschichten. Ich meine, das ist im Moment, sind das eben die Plattformen, wo man sich präsentieren kann. Ich würde mir wünschen, dass dass der Stellenwert vom Simracing noch größer wird. Ich bin auch irgendwo davon überzeugt, dass das in den nächsten Jahren in diese Richtung gehen wird. Ich hoffe, dass das relativ schnell passiert, sage ich mal, dass man da mehr Reichweite auch kriegt, dass man Leute irgendwie für Events und so weiter dann im Idealfall meinetwegen auch mit Fernsehen und oder sowas erreichen könnte. Das wäre super toll. Das würde ich mir wünschen. Also jetzt mal abgesehen von dem Ganzen, was wir uns jetzt teamintern vornehmen und so weiter und so fort. Aber ganz global, sage ich jetzt mal, in Richtung Simracing wäre es gut, wenn da vielleicht auch der ein oder andere kluge Kopf oder die ein oder andere kluge Organisation oder was auch immer da irgendwelche Ideen hätte, um die ganze Geschichte ein bisschen voranzubringen und mehr Aufmerksamkeit da irgendwo zu bekommen bei der breiten Masse. Das wäre toll. Wobei, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es dahin geht. Die Frage ist, in welchem Tempo, glaube ich.
Das sind doch schöne Worte. Das war dann Folge Nummer 15 mit vielen Dank an Frank Bieler und Jan-Erik Hoffart von Bieler Racing. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch jetzt doch mehr als eine Stunde Zeit genommen habt. Das war sehr interessant, sehr spannend und vor allem das Thema Verein vielleicht jetzt nochmal für die ein oder andere Gruppierung doch nochmal interessanter geworden. Danke euch. Und
danke, danke. Danke dir.
Ja, bitte, bitte.
Ja, und dann sage ich, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Manuel Wendel.